Also ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Ein Mann ging über eine Brücke, lehnte sich über das Geländer und fiel ins Wasser. Nachdem er kein guter Schwimmer war, klammerte er sich an einen Ast, der sich da in den Steinen verkeilt hat im Fluss, und schrie erbärmlich um Hilfe. Und da kamen zwei Männer vorbei, die das hörten, und einer davon war Rettungsschwimmer. Und der andere sagte: Hey, du bist der Rettungsschwimmer, spring ins Wasser, rette den Mann, der ist ja am Ertrinken. Da sagte der Rettungsschwimmer: Moment, der richtige Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Und er wartete noch 1-2 Minuten, und die können dann lang sein, wenn man ertrinken ist, und dann sprang er hinein und rettete den Mann. Der Rettungsschwimmer kannte also den richtigen Zeitpunkt. Er wartete den richtigen Zeitpunkt ab, dass er den Ertrinkenden retten konnte, dass der Ertrinkende nicht mehr so viel eigene Kraft hatte, um seine eigene Rettung praktisch zu verhindern oder ihr im Wege zu stehen. Er kannte den richtigen Zeitpunkt. Und auch der Bibeltext, um den es heute geht, beginnt mit dem richtigen Zeitpunkt. Wer also eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen im Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 und 7. Dort heißt es, ich lese einmal vor: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Soweit nach der Schlachterübersetzung. Als die Zeit erfüllt war, man könnte auch sagen, als der richtige Zeitpunkt gekommen war, im Originaltext heißt es, als die Zeit der Erfüllung kam, und was sich da genau erfüllen musste, auf das will ich heute gar nicht eingehen, ich will auch nicht irgendwie spekulieren. Das Wichtigste ist, dass der Schöpfer Gott, an den wir glauben, diesen genauen Zeitpunkt vor Anbeginn der Welt wusste. Er wusste von Anbeginn der Welt, dass die Menschen, die er schuf, Mist bauen. Er wusste, dass sie der Versuchung des Satans und der Sünde nicht widerstehen werden. Aber er ließ den Menschen den freien Willen, die Entscheidungsfreiheit. Denn Liebe gehört zur Freiheit, zur Entscheidungsfreiheit. Die ließ er diesen Menschen, obwohl er wusste, sie entscheiden sich gegen ihn. Und zwar wegen dem Ungehorsam von Adam und Eva. Und er selbst wusste auch, dass nur er die Menschheit und die Menschen aus diesem Sumpf, in den sie gefallen sind, herausretten konnte. Und andererseits konnte nur ein sündloser Mensch, der sein Blut vergießt, also der den Tod erleidet, und diesen Lohn der Sünde, wie es heißt, auskostete. Nur so ein Mensch kann für andere Menschen eintreten vor Gott. Eigentlich ein Dilemma. Es gab keinen sündlosen Menschen auf dieser Welt. Alle sind abgewichen. Keiner ist gerecht, auch nicht einer, so heißt es. Also musste Gott den richtigen Zeitpunkt abwarten, und er kannte diesen richtigen Zeitpunkt. Er hat ihn schon in seinem Terminkalender von Anbeginn der Welt. Er wartete den richtigen Zeitpunkt ab und sandte seinen Sohn in diese Welt, um diesen Rettungsplan, den er auch schon kannte und wusste, diesen Rettungsplan auszuführen und in die Tat umzusetzen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Luther übersetzt jetzt: geboren von einem Weibe. Richtig unromantisch, oder? geboren von einem Weibe. Und trotzdem, diese vier Worte, geboren von einer Frau, haben eine ganz gewaltige Aussage. Gott wurde Mensch. Zur Menschwerdung brauchte Gott eine Frau. Er brauchte keinen Mann. Es gab auch keinen sündlosen Mann, den er brauchen könnte. Er brauchte eine gottesfürchtige Frau, denn nur eine Frau kann menschliches Leben weitergeben und hervorbringen. Und auch diese Frau kannte er schon von Anbeginn der Welt. Er wählte die Jungfrau Maria, weil er wusste, dass sie sich seinem Willen unterordnet. Siehe, ich bin deine Magd, mir geschehe nach deinem Wort, so hat sie gesagt zu dem Engel, der von Gott gesandt wurde. Er wählte diese Jungfrau, Betonung auf Jungfrau ist, weil er auch in dieser Angelegenheit der Erste sein wollte. Jesus ist der Erste der neuen Schöpfung, er ist der Erste von den Auferstandenen, er will in allem der Erste sein. Auch bei Maria. Und genau an diesem Zeitpunkt, als der Sohn Gottes jetzt Mensch wurde, oder kann man sagen, ein Menschlein wurde, ein hilfloser Säugling, wurde in diese Welt hineingeboren, in diese grausame Welt. Genau an diesem Zeitpunkt erinnern wir uns in circa gut 2 Wochen. Natürlich können wir uns natürlich das ganze Jahr erinnern, schon klar. Aber jetzt sich erinnern in 2 Wochen, das ist so wichtig, weil dieses Wunder dürfen wir nicht vergessen. Dieses Wunder, Gott selbst kam als Mensch auf diese Welt. Wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Er kam auf diese Welt, um die Menschheit zu erretten. Der Sohn Gottes verließ jetzt seine Göttlichkeit. Wir haben das schon in der Philipperstelle heute gehört. Für kurze Zeit, gute 30 Jahre circa. Und er wurde Mensch, ein wirklich hilfloses Bündel Mensch, geboren von einer Frau und in eine Krippe gelegt. Und nur wenige Menschen hatten das Privileg, dies damals zu erkennen. Und ich denke da an Simeon und an Hanna, die in diesem kleinen Kind den Retter Israel erkannten. Und er ist nicht nur der Retter Israels, sondern ist der Retter von allen Menschen. Alle Menschen auf dieser Erde, die Verstorbenen, die noch Lebenden und die noch auf die Erde kommen, auf die Welt kommen, für alle hat er diese Rettung ausgeführt. Und wer diese erkannt hatte und im Glauben angenommen hat, darf wirklich mit Freuden singen: Freut euch, Christus, der Retter ist da. Freut euch, Christus, der Retter ist da. Geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, heißt es weiter. Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Nun, seinem irdischen Volk gab Gott das Gesetz durch Mose. Damit sie wussten, was er von ihnen wollte, was er von ihnen forderte. Und damit sie den Gott erkennen, der sie aus Ägypten herausgerufen hatte. Und damit sie auch erkennen, dass sie selbst nicht in der Lage sind, diese Forderungen des Gesetzes zu erfüllen. Ist das Gesetz jetzt schlecht? Oder ist das Gesetz gemein? Ist jetzt Gott gemein? Ich meine, wenn ich jetzt zu einem Kind sagen würde, spring über dieses Hausdach, dann bekommst du von mir ein großes Eis, das wäre gemein, oder? Weil ich genau weiß, das schafft es nicht. Ist jetzt das Gesetz gemein? Nein. Denn durch das Gesetz praktisch bekommt die Sünde einen Namen. Die Israeliten und auch wir wüssten nicht, dass es zum Beispiel Begehren von einem fremden Gut oder das Neidigsein eine Sünde ist, wenn ich stehen würde im Gesetz, du sollst nicht begehren deines nächsten Gut. Und obwohl wir jetzt zum Beispiel nie zum irdischen auserwählten Volk gehören und nie so direkt unter diesem Gesetz gestanden sind, wissen wir auch durch Gottes Gesetz, was sein Wille ist. Und auch wir sollen zu dem Schluss kommen, dass wir es aus uns selbst heraus nicht schaffen können, diese Forderung Gottes zu erfüllen. Ein Dilemma für alle Menschen. Oder wie Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Wird es das Gesetz jetzt nun zur Todesfalle für uns? Wurde es von Gott gegeben, um uns umzubringen? Nein, nochmals nein. Das Gesetz macht das Wesen der Sünde offenbar. Und jeder Mensch entpuppt sich als Gesetzesbrecher, als Sünder, der das Gesetz nicht halten kann. Also braucht Gott einen Menschen, der unter diesem Gesetz stand, der aber fähig war, dieses Gesetz auch zu halten. Dazu ist Gott Mensch geworden. Wie Jesus einmal sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Als einzigem Menschen ist es Jesus gelungen, allen Versuchungen zu widerstehen, allen Reizen dieser Welt, wie ihm das Satan vor Augen gemalt hat, zu widerstehen und das Gesetz zu halten, bis auf das kleinste i-Tüpfelchen. Und er konnte das, weil er keinen irdischen Vater hatte. Er war nicht infiziert mit Sünde von seinem Vater, weil er Gott als seinen Vater hatte. Der Gott, der alles erschaffen hatte, der war sein Vater. Und somit erwarb er diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die einzige Gerechtigkeit, die vor Gott überhaupt gilt. Das ist die Gerechtigkeit von Jesus. Aber der Rettungsplan geht ja eigentlich noch weiter. Jetzt muss der gerechte, sündlose Mensch Jesus für die sündigen Menschen sterben. Und zwar elendig sterben am Kreuz. Damit er denen, die unmöglich dieses Gesetz halten könnten oder können, seine Gerechtigkeit, die er durch das sündlose Leben erworben hat, schenken kann. Und jetzt ist es egal, ob jemand Jude ist oder Heide, Amerikaner, Afrikaner, Filipino, Schweizer, Vorarlberger, völlig egal. Durch den Glauben an den Menschen, an den menschgewordenen Sohn Gottes, wird diese Gerechtigkeit unsere eigene. Und so kann er uns loskaufen vom Gesetz der Sünde und des Todes. Er hat diese gegen uns gerichtete Schuldschrift mit all seinen Forderungen ans Kreuz geheftet. So steht es im Kolosserbrief. Und alles andere ist wunderbar beschrieben, auch im Römerbrief in den ersten 8 Kapiteln. Und es geht noch weiter. Es geht noch besser weiter. Also damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Der gnädige Gott will uns zu seinen Kindern machen, zu seinen Söhnen und zu seinen Töchtern. Ich zitiere da aus dem Johannesevangelium. Dort steht, alle aber, die ihn, also Jesus, annahmen oder aufnahmen, gab er das Recht, die Vollmacht oder die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben. Durch den Glauben an Jesus als meinen Retter, der für mich gestorben ist, bin ich ein Kind Gottes. Durch den Glauben an Jesus als deinen Retter, der für dich gestorben ist, bist du ein Kind Gottes. Bist du ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes? Und dass wir eben Kinder Gottes sind, das übersteigt irgendwie meine Hirnwindungen. Das ist einfach gewaltig. Dieser Schöpfer von Himmel und Erde und des ganzen Universums hat mich und dich adoptiert in Jesus Christus. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Weil wir seine Kinder sind, seine Söhne und seine Töchter, dürfen wir zu diesem Schöpfer von Himmel und Erde und des Universums Vater sagen. Welch eine gewaltige Dimension. Kein schreckliches Dilemma mehr, eine gewaltige Dimension. Wir haben einen Papa im Himmel. Wir können wie Kinder zu ihm kommen und fragen, Papa, hast du mich lieb? Papa, hast du mich lieb? Und was wird er antworten? Ja, mein Kind, ich habe dich lieb. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So wird er antworten. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, geht es weiter. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Nun bezeichnet sich ja Paulus oft als Knecht Christi oder sogar als Sklave Christi. Aber das ist hier nicht gemeint. Wenn sich selbst Paulus als Knecht Christi bezeichnet, ist er Sohn. Ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. Er stellt sich freiwillig in diesen Dienst und macht sich selbst freiwillig zum Knecht. Aber er ist Sohn. Es heißt nämlich hier, dass wir nicht mehr geknechtet sind unter dieses Gesetz, das uns verdammt. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, 2. Wir stehen also jetzt nicht mehr unter diesem Gesetz, das uns umbringt. Wir stehen unter einem anderen Gesetz, unter dem Gesetz des Geistes. Wir sind freigesprochen von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Jetzt sind wir Kinder Gottes und somit auch Erben. Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Erbe alles beinhaltet, aber eines weiß ich, es beinhaltet das Leben, das ewige Leben. Denn es heißt auch, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes hat, ist ein Kind Gottes und somit auch ein Erbe Gottes durch Christus. Und dieser gewaltige Rettungsplan begann zum richtigen Zeitpunkt, den der Schöpfer Gott selbst festgelegt hat, vor circa 2020 Jahren. Er begann sichtbar zu werden in dem Kind in der Krippe, diesem Retter, den Gott schickt. Und wir können wirklich mit Freude uns daran erinnern, unser Retter wurde geboren. Unser Retter wurde geboren. Das ist der eine richtige Zeitpunkt. Aber es gibt nochmals einen richtigen Zeitpunkt. Es gibt nochmals einen Zeitpunkt, in dem sich die Zeit erfüllen muss. Und nur Gott selbst kennt diesen zweiten Zeitpunkt. Dann sendet er den Sohn noch einmal. Aber dann nicht mehr als Kind, als hilfloses Kind und als Retter, sondern als Herrscher und König und Richter über alle Menschen. Und der reine Zeitpunkt, an den erinnern wir uns ja jetzt in der Weihnachtszeit. Wir erinnern uns praktisch zurück und wir dürfen uns mit Freuden daran erinnern, dass Jesus, unser Retter, geboren wurde. Und dieser zweite Zeitpunkt, der noch in der Zukunft liegt, den sollten wir auch mit Freuden erwarten. Eigentlich ist das unser richtiger Advent, unsere Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Und in dieser Zwischenzeit, von dem einen Zeitpunkt zum anderen Zeitpunkt, diese Gnadenzeit, ich weiß nicht, wo wir stehen, ich glaube eher 5:12. In dieser Zwischenzeit heißt es jeden Tag heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Und wir können nur staunen über diesen gewaltigen Rettungsplan, den hier Gott von sich aus in die Wege geleitet hat. Durch die Geburt seines Sohnes, durch das Leben seines Sohnes, durch den Opfertod seines Sohnes, durch das, dass er uns auch umkehren hat lassen. Auch das ist nicht unser Verdienst. Das ist das Wirken des Geistes, den er in unsere Herzen gesandt hat. Und dieser Rettungsplan kommt schlussendlich zur Vollendung, wenn er wiederkommt. Und dann praktisch die, die an den Glauben trennt von denen, die nicht an ihn glauben. Ein gewaltiger Rettungsplan für uns Menschen, von Gott gemacht, geplant und ausgeführt. Amen.